Deutschlandfunk, kontrovers.
Im Studio begrüßt Sie Tobias Armbruster. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Es ist eine Debatte, die wir seit einiger Zeit immer häufiger erleben. Und sie beginnt sehr oft bei der Sprache, bei dem, was wir sagen und wie wir etwas sagen. Dürfen wir zum Beispiel Witze über Minderheiten machen, so wie die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer das im Karneval gemacht hat. Eine lustig gemeinte Bemerkung über das dritte Geschlecht, über Intersexuelle also. Sie hat dafür eine Menge Kritik geerntet. Die Debatte wird aber auch an anderer Stelle geführt, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob wir einen Brief mit den Worten »Liebe Kollegen« beginnen sollen oder doch besser »Liebe KollegInnen« und dazwischen noch ein Sternchen für alle, die sich weder als Mann noch als Frau sehen. In vielen Unternehmen und Organisationen ist das längst die Regel. Und dürfen sich Kinder noch als Indianer verkleiden oder als Scheich? Das sind alles Fragen, die immer wieder hochkochen und die dann unter dem Begriff politische Korrektheit verarbeitet werden. Auch dieses Wortpaar politisch korrekt ist allerdings schon wieder vermintes Gelände. Einige bezeichnen es als rechten Kampfbegriff. Wie viel Rücksichtnahme ist also nötig in unserer Gesellschaft? Wie sehr müssen wir aufpassen bei dem, was wir sagen und wie wir andere Menschen bezeichnen? Oder sind wir gerade wieder dabei, neue Grenzen hochzuziehen, neue Tabus zu errichten? Machen wir alles nur noch viel komplizierter? Der Streit um das politisch Korrekte, mehr Gerechtigkeit oder neue Tabus, das ist das Thema, über das wir in den kommenden 1,5 Stunden hier im Deutschlandfunk diskutieren möchten. Und zwar mit diesen Gästen. Kim Schicklang ist mit dabei, Journalistin und Mitgründerin der Aktion Transsexualität und Menschenrecht. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich begrüße in Frankfurt Roland Tichy. Er ist Publizist und Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Guten Morgen, Herr Tichy.
Ein fröhliches Grüßgott in die Runde.
Und wir warten noch auf Annika Klose. Sie ist Landesvorsitzende der Jusos in Berlin und steckt zurzeit fest in den Wirren des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin. Wir hoffen aber, Sie in wenigen Minuten auch hier in dieser Sendung begrüßen zu können, dann in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wir wollen aber wie immer natürlich auch montags morgens mit Ihnen diskutieren, mit allen, die uns bei dieser Sendung zuhören. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole das noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Einige haben das heute Morgen schon gemacht.
Werner Mayer, Norderstedt. Im Karneval gibt es eine Art ungeschriebenes Gesetz, das zwar die Mächtigen und Einflussreichen kritisiert und lächerlich gemacht werden, aber nicht etwa Minderheiten wie zum Beispiel das dritte Geschlecht. Das wusste auch Frau Kramp-Karrenbauer, aber ihr war wohl ein schenkelklopfender Gag mit populistischem Geschmäckle wichtiger.
Reinhard Kitzig aus Jena. All jenen Moralisten, die sich über jeden falschen Satz erregen, antworte ich mit einem Spruch vom Schauspieler Helmut Qualtinger. Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen.
Manfred Kirsch aus Neuwied. Ich bin dafür, dass auf das politisch Korrekte geachtet wird, weil man damit in der Tat vermeidet, dass Minderheiten diskriminiert werden.
Yvonne Friedel, Ludwigsburg. Diese politische Korrektheit führt dazu, dass die Leute wissen überhaupt nicht, was man darf, was man nicht darf, was ist korrekt, was ist nicht korrekt. Und ich verstehe nicht, warum man darf sagen, dass derjenige weiß ist und der andere schwarz ist. Das ist doch keine Beleidigung.
Gertie Storko, der ganze Genderwahnsinn ist abzulehnen. Leider ist es in Deutschland eine traurige Tradition, dass jede Diktatur die Sprache versucht, neu umzuformulieren. Und jetzt sehen wir es wieder, den Versuch der grünen Meinungsdiktatur, Worte so umzuändern, wie es in ihr politisches Konzept passt und damit die Leute zu zwingen, in eine Richtung zu denken, wie sie denken, dass sie richtig wäre.
Soweit also die Meinungen einiger unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben das schon gehört, da wird das ganze Spektrum abgedeckt, eben von diesem besagten Büttenredenwitz von Frau Kramp-Karrenbauer bis zur Genderdebatte in der deutschen Sprache. Ich fange mal an mit Kim Schicklang. Sie setzen sich ja seit vielen Jahren ein für alle, die sich weder als Mann noch als Frau sehen. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von diesem Witz gehört haben, den Frau Kramp-Karrenbauer da gemacht hat, über Intersexuelle, über das dritte Geschlecht mitten in der Faschingszeit?
Ja, da muss ich Sie gleich dreimal korrigieren, denn wir setzen uns nicht ein für spezifische Menschengruppen. Also es gibt Menschen, die sich für Gruppen einsetzen, sondern wir sagen, dass diese Identitätskonstruktionen, die wir in der Gesellschaft erleben, viel zu stark in den Vordergrund gestellt werden und wir uns wieder über Inhalte unterhalten sollten. Wenn wir uns überlegen, auch dieser Witz von Annegret Kramp-Karrenbauer war eigentlich kein Witz über eine über das dritte Geschlecht. Und da können wir sowieso darüber mal nachdenken, warum brauchen wir zu zwei Schubladen, die wir ja sowieso schon haben, noch eine dritte Schublade dazu? Dann haben wir eine mehr. Ist damit wirklich allen geholfen? Ich persönlich glaube nicht. Und wenn wir uns nochmal diese Rede genau anhören, das sind, glaube ich, 27 oder 28 Minuten, da hat sie sich an Männer gewandt, nämlich Männer, die andere Menschen in Schubladen stecken. Und es saßen ja viele vor ihr. Das Nahengericht bestand mehrheitlich aus Männern oder ich glaube sogar vollständig aus Männern. Und sie hat ihre Rede an diese Männer gerichtet. Und da kamen dann natürlich auch Männer in Berlin vor, die sie kritisiert hat dafür, dass Menschen in Schubladen gesteckt werden. Und das fängt mit Bezeichnungen an. Die Frage, die ich immer stelle in diesem Zusammenhang, müssen wir überhaupt bezeichnen oder hören wir den anderen Menschen zu? Und das ist eigentlich das, wofür wir uns einsetzen in unserem Verein Aktion Transsexualität und Menschenrecht. Einfach wieder über Themen zu sprechen, über das, was die Menschen wirklich betrifft und was sie wirklich wollen, nämlich eine medizinische Behandlung. Oder sie wollen, wenn sie mit Variationen des Körpers geboren werden, nach der Geburt nicht irgendeinem Geschlecht zugeordnet werden, sondern vielleicht sich selber dann später zu sich äußern.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen gar nicht, dass überhaupt mit der Sprache ein bestimmtes Geschlecht zugeordnet wird, wie gehen Sie dann zum Beispiel um mit bestimmten Formulierungen? Wie schreiben Sie Briefe an mehrere Gruppen, an Gruppen, in denen Menschen vertreten sind, Frauen, Männer und möglicherweise Menschen, die sich eher dem dritten Geschlecht oder was auch immer zugehörig fühlen? Sehr geehrte Damen und Herren oder liebe Kollegen, das geht dann ja nicht.
Nö, also ich würde dann liebe Menschen schreiben, das würde reichen. Oder Hallo oder Guten Morgen oder ich würde die Namen konkret nennen, wenn ich weiß, wer es ist auf der anderen Seite. Dann kann ich dann auch sagen, lieber Peter oder Hallo Anneliese oder wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich eine gute Politik machen, allgemein eine gesellschaftliche Politik, egal wer die macht, wenn wir glauben, dass wir die Menschheit immer in verschiedene Gruppen teilen müssen. Und das passiert ganz verstärkt. Also wir machen das ein bisschen den Vereinigten Staaten nach, in dem auch Menschen in Gruppen geteilt werden. Früher, wenn wir uns wieder auf das Geschlecht besinnen, hat man Menschen in Männer und Frauen eingeteilt und dafür irgendwelche Regeln aufgestellt, wie die sich zu verhalten haben und was für Berufe Menschen einnehmen sollen, die in diesen Schubladen dann zwangsweise sich dann wiederfinden. Aber die Frage ist, muss das sein? Müssen wir die Menschheit in Gruppen teilen? Also ich persönlich glaube nicht.
Roland Tichy, brauchen wir neue sprachliche Spielregeln? Müssen wir da mehr aufpassen?
Also zunächst einmal ist die Debatte über politische Korrektheit hat insofern einen guten Effekt, dass man eben sorgfältiger überlegt, da bin ich bei Frau Schicklang, wer ist mir gegenüber, wie spreche ich ihn an, niemand soll beleidigt sein, weil ich vielleicht unachtsam formuliere oder jedenfalls sollte ich mich bemühen, es nicht aus Versehen zu machen. Die Regel ist allerdings auch nicht so neu, in meiner Zeit auf der Journalistenschule irgendwann in den 70ern hat man gelernt, dass man nach Herkunft, Name und Geschlecht nicht, dass das, was daraus nichts ableiten darf, um jemanden lächerlich zu machen oder zu kritisieren, denn da kann er nichts dafür und daran halte ich mich auch. Ich finde aber schon, dass eine Hörerin, deren Namen ich mir so schnell nicht notieren konnte, davon sprach, dass diese Kritik an der Rede zu einer Verunsicherung vieler Leute führt und auch zu einer Art Verstummen manchmal in der politischen Debatte und das darf nicht geschehen. Und ich werde ja üblicherweise nicht eingeladen, um eine CDU-Vorsitzende zu verteidigen. Aber jetzt muss man doch auch mal ein bisschen sagen, mein Gott, Karneval ist ein Ausnahmezustand. Wer jemals im Rheinland oder angrenzenden Regionen war, weiß, da geht man ganz schnell unter, wenn man alles eins zu eins nimmt oder auf die Goldwaage legt. Und da kann man sich also ständig über alles aufregen. Deswegen ist auch nicht alles erlaubt. Aber Karneval ist was Subversives. Allerdings folge ich auch Herrn Mayer, der sagt, es ist von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Also Politiker sind vielleicht auch nicht die besten Büttenredner. Das sollten wir uns alle uns mal merken. Karneval ist was für die Bevölkerung und nicht für Politiker.
Mhm. Wir haben jetzt über diese Rede von Frau Kramp-Karrenbauer gesprochen. Ich habe das versucht aufzugreifen in meiner Anmoderation, immer bei diesem Thema politische Korrektheit, diese weitere Debatte, die sich auftut. Kim Schicklang hat das auch gerade, ist da auch nochmal drauf eingegangen, auf diese Bezeichnung von Männern und Frauen, auf diese Einteilung in Kategorien. Und wir erleben das in vielen Organisationen, in vielen Firmen zurzeit, die sich Gedanken darüber machen. Wie formulieren wir das eigentlich? Wie sprechen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oder auch unsere Klienten, unsere Kunden? Sagen wir, liebe Menschen, so wie Kim Schicklang das vorgeschlagen hat, oder sollten wir vielleicht andere Formulierungen wählen? Liebe KollegInnen zum Beispiel mit dem Sternchen dazwischen für alle, die weder Mann noch Frau sind, beziehungsweise sich als eines von beiden bezeichnen möchten. Wie gehen Sie mit sowas um, Herr Tichy?
Also erstens soll Sprache sprechbar sein, sie soll möglichst identisch mit dem Geschriebenen sein und sie soll einfach sein und nicht super komplizieren. Insofern habe ich mit diesen Knacklauten so meine Probleme und finde das auch einfach alles zu kompliziert. Ich stimme übrigens, Frau Schicklang, Ihnen unbedingt zu, dass das Betonen jeder Differenz oder jeder Besonderheit zu einer ständigen Ausdifferenzierung führt. Am Ende bin es nur noch ich und am Ende muss ich jeden Einzelnen ansprechen. Und das klappt natürlich nicht. Man muss halt irgendwie zusammenfassen. Es darf auch nicht zu allgemein sein. Liebe Menschen ist untauglich, weil das Gegenstück ist das Tier. Also wende ich mich bei liebe Menschen an die gesamte Weltbevölkerung oder wie ist das jetzt? Also man muss schon ein bisschen darauf achten, dass man da auf der pragmatischen Ebene bleibt. Und diese Pragmatik, da kann man jetzt an jedem Komma immer feststellen, da gibt es noch irgendeinen oder irgendeine, der da nicht dabei ist. Ich glaube, das führt zum Ende. Und umgekehrt, wenn man diese Differenzierung eben ständig betont, dann grenzt man auch alle anderen aus. Also wenn ich jemanden besonders immer benenne, ist derjenige beleidigt, der sich notwendigerweise da jetzt gerade nicht benannt fühlt. Also mit jeder Spezifizierung schaffe ich auch wieder neue Gruppen, die beleidigt sein können oder sich benachteiligt, beleidigt ist schon wieder zu nach, also dass jemand sich dann ausgegrenzt fühlt. Darum geht es um das Ausgrenzen. Also ich glaube, das wird dann ein bisschen komisch und daran scheitert es auch, wird auch scheitern, die Gendersprache wird daran scheitern, dass sie eben einfach nicht in der Sprachpraxis ankommt, denn wenn ich sagen muss, Bürger und Bürgerinnen, Meister und Meisterin, das ist einfach ein Käse, es funktioniert in unserer Sprache nicht und vielleicht sollte man sich mal klar machen, dass die Benennung eines grammatikalischen Geschlechts kein biologisches Geschlecht ist. Und früher nannte man das Artikel, hat man abgeschafft, wahrscheinlich weil es als Latein zu kompliziert war von der Wortherkunft. Also da würde ich einfach sagen, trennt mal zwischen grammatikalischer Konstruktion und Benennung von konkreten Gruppen.
Dann begrüße ich in unserer Runde Annika Klose, sie ist gerade ins Hauptstadtstudio gekommen. Frau Klose, Vorsitzende des Landesverbands Berlin. Der Jusos. Schönen guten Morgen, Frau Klose. Frau Klose, was sagen Sie? Ist die deutsche Sprache tendenziell frauenfeindlich, minderheitenfeindlich?
Einen schönen guten Morgen. Ja, grundsätzlich kann man das von der deutschen Sprache jetzt nicht sagen, denn wir haben ja Begriffe, um eben auch Frauen und Minderheiten anzusprechen. Das Problem ist dann eher die Sprachpraxis, also das generische Maskulin, was wir verwenden. Was Herr Tichy gerade sagte, dass man eben nur eine Gruppe anspricht oder nur spezifische Gruppen anspricht und sich der Rest ausgegrenzt fühlt, naja, das ist ja leider derzeit unsere gängige Praxis. Wir verwenden halt vor allem die männliche Form. Beispielsweise, wenn gesagt wird, liebe Mitarbeiter oder liebe Bürger und dann eben alle anderen mit gemeint sind, aber eben ja nicht mit angesprochen werden. Und das finde ich schon tatsächlich nicht in Ordnung, weil es eben auch bestimmte Bilder im Kopf dann eben kreiert, wenn man eben über zum Beispiel die Mitarbeiter spricht, dann ist das, was vor dem inneren Auge erstmal auftaucht, eben ein Bild von einer männlichen Belegschaft beispielsweise und die Frauen, die halt eben nicht mitgedacht werden. Das hat sicherlich auch eine historische Herkunft, denn beispielsweise, also dass Frauen eben auch gleichberechtigt teilhaben können am öffentlichen Leben, ist ja leider noch nicht immer der Fall, sondern wir feiern ja eben 100 Jahre Frauenwahlrecht beispielsweise. Also die Frauen mussten sich ihren Platz im öffentlichen Leben ja erst erkämpfen. Und das schlägt sich halt eben auch in der Sprache wieder. Und diesen Kampf um die Sprache und eben, dass man da mitgesehen, mitbenannt wird und eben auch Teil dieses Öffentlichen ist, ja, den gilt es eben auch sowohl in der Debatte als auch in der Praxis dann eben auszufechten und umzusetzen mit der gendergerechten Sprache beispielsweise.
Wir haben jetzt schon den Einwand gehört. Droht da mich da nicht alles sehr viel komplizierter zu werden, wenn wir wirklich jeden Einzelnen immer ansprechen wollen?
Naja, ich glaube, das ist halt vor allem eine Frage des Willens, ob man das möchte und dann halt eben auch der Gewohnheit. Also beispielsweise habe ich mit Beginn meines Studiums irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen und zu gendern. Und am Anfang war das natürlich eine Herausforderung, das immer mitzudenken und zu beachten. Und man macht auch mal Fehler, aber das übt sich ja ein. Und so kompliziert ist das dann gar nicht.
Kim Schicklang, was für Reaktionen erhalten Sie, wenn Sie beispielsweise ernst machen mit Ihrer Ansprache und Leute grundsätzlich als liebe Menschen ansprechen, wenn Sie keine Unterteilung mehr machen? Was kriegen Sie da zu hören?
Ja, ich glaube, die Leute freuen sich, weil ich denke nicht, dass Menschen ein Problem damit haben, Mensch genannt zu werden. Und vorhin hat ja Herr Tichy gesagt, man kann nicht jeden einzelnen Menschen ansprechen. Ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich, ich kann jeden einzelnen Menschen ansprechen, nämlich mit seinem Namen.
Das und wenn es viele einfach, sind? Und wenn es ganz viele sind?
Ja, wenn es viele sind, da gibt es dann auch ganz alte Begriffe. Liebeskollegium zum Beispiel. Das ist ein ganz altes Wort. Das gibt es jetzt nicht erst seit 5 Jahren.
Oh, das gefällt mir. Das würde ich gerne verwenden. Das werde ich mir merken.
Oder Frau Klose hat ja auch was gesagt. Liebe Belegschaft, könnte man ja auch sagen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Dinge so auszudrücken, dass alle damit gemeint sind und sich diese Unterscheidungen nicht machen. Vor allem ist es so, wenn wir anfangen, in Gruppen zu teilen, dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir uns fragen müssen, sind dann wirklich auch alle mitgenannt? Und es gibt ja in Berlin, also wenn ich das jetzt so sage, das ist eine persönliche Beobachtung von mir, aber ich glaube, dass die stimmt, dass dieser Gender-Stern beispielsweise ein Ding ist, was mehr oder weniger aus Berlin kommt. Und da ist dann die Frage, wenn ich das immer sehe, da wird dann geredet von LGBTI. Und dann wird ein Stern hingemacht für alles das, was man dann nicht mehr nennt und nicht mehr nennen möchte. Und das finde ich dann reichlich inkonsequent in der Benennung von Gruppen. Die einen sind zu sehen in Form von Buchstaben und dann gibt es einen Stern für den Rest. Also in der Computersprache ist es eine sogenannte Wildcard, die man einsetzt für alles, was man sich dazu denken kann irgendwie. Aber das kommt ja nicht vor. Also Sichtbarkeit hin oder her, also manche Dinge, die gemacht werden, führen nicht zur Sichtbarkeit, sondern eher zur Unsichtbarmachung.
Ich glaube aber, dass man da auch aufpassen muss, dass man der Sprache nicht etwas unterstellt, was sie nicht meint. Das generische Maskulin ist kein biologisches Geschlecht und ich fühle mich nie benachteiligt, wenn es heißt, die Segelflieger oder die Radfahrer, da bin ich auch dabei. Ich glaube, das ist einfach eine Konvention, die muss funktionieren, die muss schnell gehen, da bin ich auch dabei. Das Sternchen kann man auch nicht sprechen. Aber nochmal, Sie haben Frau Schicklang ja etwas aufgenommen, was ich gesagt habe. Wenn man immer Gruppen einzeln benennt, dann gibt es eben immer mehr Gruppen und solche, die sich dann nicht nennen. Und das finde ich eben so bedenklich, weil man es in der Vergangenheit gerade in der sozialistischen Bewegung anders verstanden hat. Man hat Solidarität eingefordert, also genau also das Gemeinsame und nicht das Trennende. Und heute betonen wir immer das Trennende und wundern uns dann, dass sich das immer mehr ausdifferenziert. Also jeder differenziert sich jetzt zu seiner eigenen Minderheit oder kann es und das führt zu einer Spaltung. Ich sage mal ein praktisches Beispiel aus meinem Leben. Mein Name ist ja auch nicht so richtig urdeutsch, aber ich wurde niemals angesprochen mit der Frage, wo kommst denn du eigentlich her? Hätte mich nicht gestört, aber wurde ich einfach nicht gefragt. Meine Söhne werden immer gefragt, bist du eigentlich Russe? Das heißt, wir haben durch diese Betonung des Trennenden einen Prozess in Gang gesetzt, dass die Menschen so Stempel auf die Stirn kriegen, woher sie kommen, welcher Gruppe sie zugehören. Und das trennt, statt Solidarität zu erzeugen.
Gut, dann reden wir an dieser Stelle weiter. Sicher auch noch eine interessante Frage. Diese ganze Debatte, die sich aufhängt an der Frage, wo kommst du eigentlich her, wo kommen sie eigentlich her, ist ja auch etwas, worüber wir immer wieder sprechen, darf man so etwas eigentlich fragen. Besprechen wir alles gleich nach den Nachrichten um 10:30 hier im Deutschlandfunk in der Sendung Kontrovers. Das Thema heute, der Streit um das politische Korrekte, mehr Gerechtigkeit oder neue Tabus. Bis gleich. Uhr, 5:35, 11:05. Herzlich willkommen hier zur Sendung Kontrovers an diesem Montagmorgen im Deutschlandfunk. Das Thema heute, der Streit um das politisch Korrekte, mehr Gerechtigkeit oder neue Tabus. Mit dabei sind die Journalistin Kim Schicklang, Mitgründerin der Aktion Transsexualität und Menschenrecht, Annika Klose von den Jusos, sie ist Vorsitzende des Landesverbandes Berlin, und außerdem in der Runde Roland Tichy, der Publizist und Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung. Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und das haben heute Morgen bei diesem Thema Political Correctness eine Menge Leute gemacht. Marlin Meyer zum Beispiel meint, Political Correctness ist ein Muss und Ausdruck einer reifen Gesellschaft, die mit Komplexität umgehen kann. Natürlich ist Political Correctness anstrengend, aber es geht ja nicht um die Frage, was mir, in diesem Fall nicht Betroffene, zu umständlich ist, sondern was für die Menschen einer diskriminierten Gruppe verletzend ist. Nina Gräbner meint, für mich bedeutet politische Korrektheit mehr Gerechtigkeit. Ich finde es auch zumutbar, dass die Menschen mehr darauf achten, was sie sagen. Jahrelang sind Minderheiten diskriminiert worden und jetzt erhalten sie endlich mehr Rechte und trauen sich auch, ihr Recht einzufordern. Kathi Kampfmeier schreibt, der politischen Korrektheit mag menschenfreundliche Intention zugrunde liegen, jedoch darf das autoritäre Potenzial nicht übersehen werden. Wer definiert denn, was korrekt ist, und wer überprüft das? Und Wolfgang Kluge hat uns geschrieben, es gibt Sprachverbote bereits auf vielen Gebieten, an Schulen und Unis ist nur noch die leidige Gender-Schreibweise erlaubt. Schreibt man dennoch nach gängiger Rechtschreibung, wird man gemaßregelt oder in frauendominante Gremien nicht mehr erwünscht. Und dann noch diese E-Mail von Achim Schmitz. Er schreibt, ich beobachte seit Jahren, wie die deutsche Sprache unbrauchbar gemacht wird, weil für jede Aktivität und jeden Beruf man die männliche und weibliche Form benutzen muss. Das soll Gleichberechtigung schaffen. Was für ein Witz, meint also Achim Schmitz. Wie gesagt, Sie können uns aber auch weiterhin anrufen auf der 00800 4464 4464, und das hat Herr Nimmermann aus Berlin gemacht. Schönen guten Morgen, Herr Nimmermann.
Guten Morgen.
Was können Sie beitragen zu unserer Diskussion heute?
Oh, sehr viel. Ich könnte auch dazu sagen, dass ich mit 6 Jahren das erste Mal Klassensprecher war, mit einer Klassensprecherin, und dann immer mal wieder über die folgenden 14 Jahre wieder mit Klassensprecherinnen. Und ich einfach dieses Thema, dass man ja sagen müsste oder hätte sagen müssen, Klassensprecherin und Klassensprecherinnen, sich nie gestellt hat. Es war in meinem Leben selbstverständlich, dass Frauen auch Führungsrollen in irgendeiner Form haben werden. Und deswegen hat sich diese Sprachregelung, die Notwendigkeit einer Sprachregelung, so, also in meinem gesamten Erwachsenen- und Kinder- und Jugendleben einfach nie gestellt. Das war selbstverständlich.
Das sagen Sie jetzt als Mann. Können Sie denn verstehen, ja, wenn Frauen sagen oder inzwischen sagen, wir fühlen uns eigentlich von dieser Sprache nicht mehr vertreten oder nicht mehr berücksichtigt?
Ja, das kann ich verstehen, wenn man an der Oberfläche bleibt. Ich kann es nicht verstehen, wenn man die letzten 30, 40, 50 Jahre gesellschaftliche und politische Entwicklung betrachtet, die auch beinhaltet, dass Frauen glücklicherweise und gesunderweise eine größere, eine stetig zunehmende Rolle in unserer Gesellschaft haben.
Das heißt, Sie sagen, Frauen haben sozusagen so viel Fortschritte gemacht in der Gesellschaft. Sie sind inzwischen so weit vertreten, auch in Führungspositionen, dass wir uns eigentlich über die Sprache keine besonderen Gedanken mehr machen müssen.
Richtig. Und wir hätten uns noch nie Gedanken darüber machen sollen in dieser Form, denn es ist eine Entwicklung, die nicht zu Ende ist, denn es gibt immer noch viel zu wenige Frauen in Führungsrollen. Die Sprache wird es nicht sein, die dort den Ausschlag gibt.
Mhm. Gut. Herr Nimmermann, da wird die Leitung, die Handyleitung zu Ihnen auch etwas schlecht. Ich gebe das aber einfach mal weiter hier in die Runde. Annika Klose von den Jusos in Berlin. Interessanter Punkt, zu sagen, Frauen sind eigentlich schon jetzt so weit gesellschaftlich vertreten, dass das mit der Sprache eigentlich doch nur noch eine Nebensache ist.
Naja, also es hat ja niemand behauptet, dass Sprache allein das Problem der Repräsentation beispielsweise löst. Das ist halt ein Aspekt und ich würde sagen auch ein relevanter Aspekt tatsächlich, eben Frauen mit zu benennen. Aber dass Frauen jetzt eben in der Gesellschaft schon gleich repräsentiert werden und wir tatsächliche Gleichstellung erreicht hätten, davon kann leider keine Rede sein. Das schlägt sich ja nieder, wenn man sich beispielsweise die Vorstandsposten von großen oder auch mittelständischen Unternehmen anschaut. Die sind halt leider immer noch mehrheitlich männlich besetzt. Das ist genauso im politischen Bereich. Auch beispielsweise im Bundestag haben wir noch lange keine 50-50 erreicht an Frauen und Männern, die da eben repräsentativ Funktionen als Abgeordnete übernehmen. Und das gilt halt genauso für die Medienbranche. Die Anzahl der weiblichen ChefredakteurInnen beispielsweise großen Tageszeitungen oder auch überhaupt von Tageszeitungen ist halt immer noch im niedrigen ein- oder vielleicht niedrigen zweistelligen Bereich. Also auf jeden Fall absolute Unterrepräsentation in diesen Ämtern. Und die Lohnlücke beispielsweise ist ja auch immer noch nicht geschlossen, sondern liegt bei 21%, die Frauen bei gleicher Qualifikation weniger verdienen. Also man kann nicht sagen, dass wir halt Gleichstellung erreicht hätten. Und Sprache ist natürlich nur ein Aspekt.
Aber
ich möchte auch noch kurz...
Ja, ganz, ganz kurz nur. Kann denn Sprache daran etwas ändern? Also wenn Sie sagen, Repräsentation ist noch nicht erreicht, Frauen sind eben noch nicht in wirklich allen Etagen, vor allen Dingen nicht in den Chefetagen anzutreffen. Heißt das dann, dass wir unbedingt an der Sprache etwas oder auch an der Sprache etwas ändern müssen deswegen?
Ich glaube halt, dass Sprache halt durchaus auch Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, natürlich, der gesellschaftlichen Praxen. Und dass, wenn wir eben auch gesellschaftliche Gruppen und in diesem Fall halt eben die Hälfte der Bevölkerung auch in der Sprache ausschließen, dass das halt auch was mit unserem Denken macht beispielsweise und dass es halt wichtig ist, das auch zu benennen, dass auch Frauen dort eine Rolle spielen und damit eben auch Denkmuster eben zu durchbrechen. Das ist schon ein Aspekt. Und im Übrigen wollte ich noch ergänzen, weil der eine Leserbrief ja sagte, dass man quasi jetzt Sprach- und Denkverbote hätte und halt gar nicht mehr in einer Art und Weise, wie man es gewohnt sei, zu reden. Dem muss ich tatsächlich widersprechen. Also es gibt keine Verbote in dem Sinne, sondern was es halt gibt, ist halt zunehmender Protest, wenn eben beispielsweise Frauen nicht mitgenannt werden. Und das hat nichts mit einem Verbot zu tun, sondern mit einer gesellschaftlichen Debatte, die angestoßen wird. Und dass Dinge, die vorher als normal galten, halt mittlerweile in Frage gestellt werden, weil es halt eben Machtstrukturen eben erhärtet oder verhärtet oder eben halt man sie hinterfragen möchte. So.
Also.
Und das Verbot, was es gibt, ist halt ja das, was halt im Grundgesetz mit dem Gleichbehandlungsrecht beziehungsweise dem Recht auf Nichtdiskriminierung festgeschrieben wird. Das ist tatsächlich ein Verbot. Ich darf nicht diskriminieren. Aber dass das jetzt halt auf Sprache zutreffen würde, das kann ich so nicht sehen.
Roland Tichy.
Also ich muss mich bei Herrn Nimmermann anschließen. Ich hatte nicht so viel Glück wie er. Ich war nicht Klassensprecher mit 6. Ich war nur zweiter Klassensprecher mit 6. Und der erste war eine Frau oder ein Mädchen natürlich, wenn ich das noch sagen darf. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Sage ich, ich war zweiter Klassensprecher, stimmt ja nicht. Ich war unter den Männern war ich ja als erster und einziger Klassensprecher. Wenn man beide zusammennimmt, müsste ich sagen, ich war zweite Klassensprecherin, stimmt aber auch nicht. So, da kommt wahrscheinlich Frau Schicklang und Sie werden mich schimpfen, aber da merkt man, dass wir hier endlich eines lernen müssen. Wir müssen trennen zwischen Funktion und Person. Die Funktion ist der Klassensprecher und die Person kann unterschiedlich sein, kann aus unterschiedlichen Gruppen und dieses Amt auszuüben und das merken wir auch ganz oben. Die Franzosen können das ganz elegant machen. Die sagen, Madame le Président. Madame ist die Person und le Président ist das Amt und es ist geschlechtsunabhängig. Das kann ausgeübt werden durch eine Frau oder durch einen Mann. Und das ist eigentlich die vernünftige Sache. Und das Zweite ist, was hinter dieser Repräsentationslücke steckt. Le Président soll alle Franzosen vertreten und die Bundeskanzlerin soll eben auch alle Deutschen vertreten. Immer zu glauben, die Vertretung in einem Amt ist auf die Gruppe bezogen, der man zufällig gerade angehört, ist falsch. Das ist das Trennende, das Zerstörerische, das in dieser Debatte tritt. Ich persönlich fühle mich von Frau Bundeskanzler Merkel nicht vertreten, aber natürlich vertritt sie mich. In ihrem Amt ist sie die gewählte Kanzlerin, der gewählte Kanzler und hat insofern die Repräsentationsmacht auf sich gezogen. Das ist in demokratischen Prozessen ganz in Ordnung. Und zu glauben, die Republik wird besser, wenn wir das jetzt durchquotieren und nur noch Gruppensprecher für Gruppen sprechen, dann geht das daneben, sondern ich plädiere immer für das Gemeinsame. Und das kann sprachlich an der Stelle nicht differenziert werden, sondern so wird die Solidarität einer Gesellschaft, das Gemeinsame, zerstört. Und wir müssen immer mehr Gruppen finden, weil jeder ist irgendwie seine eigene Minderheit. Ich kann mich auch zur Minderheit definieren. Es geht bei mir ganz schnell.
Jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen, dann lass uns das doch einfach umdrehen. Dann sprechen wir nicht mehr von Bundeskanzler, sondern dann sagen wir jetzt einfach ab sofort benutzen wir einfach immer nur noch die weibliche Form. Wir benutzen Bundeskanzlerin, egal ob Mann oder Frau.
Ja, aber das bin ich ja nicht. Ich bin ja keine Frau.
Ja, richtig. Und genauso eben. Sind die Frauen kein Mann.
Also, darum sage ich ja, Madame le Président, das Bundes, Sie müssen trennen zwischen Amt und Person. Trennen Sie doch einfach mal.
Aber
das
Herr
ist ein
Tichy,
gedanklicher Schritt, der so weit ist anscheinend. Und Sie laden da die Sprache auf mit Dingen, die in der Sprache nicht drin liegen.
Sie hätten sich doch von der Bezeichnung Klassensprecherin offensichtlich auch nicht angesprochen gefühlt. Warum sollen sich jetzt also Frauen immer von der männlichen Form angesprochen fühlen?
Weil es nicht männlich ist. Sie machen wieder den Fehler, dass
natürlich,
sie ein grammatikalisches...
Madame le Président. Le Président ist ein männlicher Artikel davor.
Nein, sie verwechseln immer das grammatikalische Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht. Das ist ein Unsinn, den Sie da machen. Wahrscheinlich ist es in Berlin so, aber ich meine, das generische Maskulin hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Sie müssen diesen Fehler einfach mal beenden. Mhm. Madame le Président ist eine Frau, die Präsident ist und das Präsident ist ein Amt, das von der Verfassung und von den Wählern legitimiert ist und das ist hoch zu achten.
Gut.
Ganz egal, wer es ausführt.
Herr Tichy, nur zwei Dinge. Also das Wort Unsinn lassen wir vielleicht mal weg hier in der
Entschuldige,
Debatte.
Entschuldigung.
Es ist eine Debatte, das muss ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Es ist eine Debatte, die tatsächlich nicht nur in der Hauptstadt geführt wird. Ich habe sie auch in vielen anderen, auch durchaus kleineren Städten erlebt. Ganz kurz wollte ich noch Kim Schicklang fragen. Frau Schicklang, was sagen Sie dazu? Ist das so, wenn man sagt, Frau Bundeskanzler, dass sich dann eigentlich, dass das eine korrekte Bezeichnung ist, oder muss man sagen, Frau Bundeskanzlerin?
Also sag mal so, ich bin da ja irgendwie ganz flexibel. Also meiner Ansicht nach könnten wir schon auch mal ein feminine Formen benutzen. Warum denn nicht? Also habe ich auch schon gemacht in Briefen. Da habe ich dann mir erlaubt, nur die weibliche Form zu verwenden. Also ich denke, das geht schon auch. Also man kann das ja durchaus auch provokativ einsetzen, wenn man der Ansicht ist, man möchte dadurch irgendwas bewegen. Also ich glaube nicht, dass Sprache feststeht und dass Sprache immer in Stein gemeißelt sein muss, würde aber dazu sagen, bringt es denn überhaupt was? Und da kommt es dann halt eben drauf
an,
was für eine Situation haben wir? Also ich habe in der Vorbereitung der Sendung habe ich mir was aufgeschrieben, bei dem es ganz klar wird, dass wir natürlich in den 60er Jahren eine ganz starke Debatte wahrscheinlich darüber gehabt haben, über Berufe. Also wenn ich jetzt alleine an Begriffe denke wie Putzfrau oder Kindermädchen, also keiner kennt einen Putzmann und einen Kinderjungen. Das zeigt sich schon. Aber trotzdem, es gibt auch den Müllmann und keine Müllfrauen. Und deswegen ist die Frage, natürlich gibt es eine geschlechtliche Ungerechtigkeit oder gab es früher viel stärker noch als heute, die durchaus sich durch Worte manifestiert. Und darüber nachzudenken, andere zu verwenden, ich hätte damit kein Problem. Die Frage ist nur, lösen wir am Ende in der Benennung von Gruppen wirklich die Ungleichbehandlung dann, wie wir sie eigentlich beenden wollen. Also ich meine, es gibt immer noch Menschen, die gehen putzen und die verdienen wenig in einer Gesellschaft, und es gibt Menschen, die verdienen ziemlich viel und die lassen für sich putzen. Das wäre, finde ich, eigentlich so das wichtige Thema in unserer Gesellschaft, wenn wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen würden, wie wir alle besser miteinander leben können und wie ein bisschen größere Gerechtigkeit entsteht. Das wäre das eigentlich Wichtige. Und das kann halt eben durch die Benennung von Gruppen auch genau andersrum laufen. Die Frage war ja, hat ja eine Hörerin vorhin gesagt, wer definiert, was korrekt ist? Ich könnte auch noch fragen, natürlich, die hat recht, wer definiert es? Oder wer definiert überhaupt, welche Gruppen zu sehen sein sollen? Wer definiert es am Ende? Und dann haben wir staatliche Organe, die am Ende eine Auswahl treffen und sagen, 5 Gruppen sind dann wichtig oder 6 oder 7 und die anderen dann plötzlich nicht mehr. Und in dem Augenblick, in dem eine Sprache zu einem Regelwerk wird und nicht mehr zu einem flexiblen Miteinander, da fallen dann eben durchaus unter Umständen auch Anliegen unter den Tisch, wie zum Beispiel von Menschen mit Transsexualität, um das nur mal so reinzubringen, jetzt in die Diskussion, die ja eigentlich auch nicht vorkommen, selbst wenn man es immer glaubt. Hm. Weil um Identität geht es zum Beispiel unserem Verein nicht.
Gut, dann wartet seit einigen Minuten schon Herr Rothart in der Leitung. Herr Rothart ruft uns aus Schutterwald an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Rothart, was ist Ihr Punkt bei dieser Debatte?
Also mir ging es um die Minderheiten, die ja von der Frau Karrenbacher da angesprochen wurde und auch vorhin in dem Anfangsstatement der Zuhörer. Ich meine, jeder gehört einer Minderheit an. Ja? Ob ich Diabetiker bin, ob ich Legastheniker bin oder eben ob ich geschlechtlich nicht mich zugeordnet fühle. Jeder gehört einer Minderheit an. Erst dann, wenn es einem selber betrifft, dann erwartet man und verlangt Korrektheit. Ansonsten gibt sich jeder seinen Sprachgebrauch hin und meint, er kann bestimmen und dann vor allen Dingen auch diese Gruppen dann verletzen und sich das als persönliches Recht rausnehmen. Also ich habe in der Neonatologie mal gearbeitet und habe gesehen, habe Eltern angeschaut, die ein Neugeborenes bekommen haben und nicht gewusst haben, wie man es zuordnen kann, welchem Geschlecht. Wenn man mal die Eltern gesehen hat, dann weiß man, da macht man sich einfach nicht drüber lustig. Das geht nicht. Das ist armselig und schon gar nicht in einer Funktion, wie das die Frau Karrenbacher gemacht hat. Da erwartet man eine Korrektheit, eine sprachliche Korrektheit, einfach aus Respekt diesen Bevölkerungsgruppen gegenüber, egal welcher Minderheit sie angehören.
Mhm. Dann hatten wir, wenn ich das da nochmal anbringen darf, über Karneval, über Fasching, diese Meldung aus einer Hamburger Kita, wo Kindern sozusagen verboten wurde, verkleidet als Indianer oder als Scheich zu kommen. Das hat ja für bundesweit einige Aufregung gesorgt. Ja, was halten Sie davon? Ist das sozusagen auch sind das auch Spielregeln, an die wir uns gewöhnen sollten?
Also das war ein Kindergarten in der ganzen Republik von ca. 20.000. Eine Meinung von einer Kindergartenleiterin, die ich auch nicht kommentieren möchte. Das ist die Frage, jetzt fühlen sich diese Bevölkerungsgruppen, die da dargestellt werden, verunglimpft. Das heißt ja nicht unbedingt, wenn sich ein Kind als Indianer verkleidet, dass er damit automatisch diese Indianer verunglimpft, ja, sondern dass er sich eher mit diesen identifiziert. Also das, da halte ich jetzt persönlich auch nichts von, dass man da die Kinder schon reglementiert. Nur man kann die Kinder aber schon von Anfang an aufklären, was mit den Indianern passiert ist in Amerika oder auch in den indigenen Völkern. Das setzt es voraus, dass man das parallel macht. Ja. Also da besteht die Verantwortung im Kindergarten und auch bei im Elternhaus, hier die Kinder rechtzeitig aufzuklären. Mhm. Und dann spricht immer nichts dagegen, dass sie sich dann so anziehen. Der Gebrauch von Waffen oder das mag jetzt jedes Elternhaus selber entscheiden. Ich bin da sehr pazifistisch orientiert, aber ich will da niemand verteufeln diesbezüglich.
Mhm. Gut, alles klar, Herr Rothart, vielen Dank. Dann wollen wir darüber weiter diskutieren, die Frage der Minderheiten. Vielleicht mal etwas wegkommen von der Gendersprache, von weiblichen und männlichen Bezeichnungen in der Sprache. Kim Schicklang, müssen wir uns darüber ein bisschen mehr Gedanken machen, über Minderheiten und wie wir sie darstellen? Hat sich da in den letzten Jahren bei uns in Deutschland etwas verändert?
Also ich glaube persönlich, allein schon Minderheit ist ja schon ein Problem, wenn wir davon ausgehen, dass wir einer Mehrheit angehören. Also in welcher Situation auch immer. Ne? Also es gibt ja verschiedene Ebenen. Ich kann eine Mehrheit sein, wenn ich sage, in einem Raum sind 20 Menschen, die dunkle Haarfarbe haben und eine Person hat eine andere Haarfarbe, dann wäre die eine die Mehrheit. Die Frage ist immer, was ist die Mehrheit und was ist die Minderheit? Und auch da bin ich der Ansicht, dass eine empathische Kommunikation das Richtige wäre, mit Menschen umzugehen. Und die Frage ist, aus welcher Position unterhalte ich mich? Und diese Position mal zu verlassen und zu sagen, wir unterhalten uns auf Augenhöhe, ich glaube, dann wär das besser. Also auch bei der Frage mit, ob Kinder jetzt sich als Indianer verkleiden dürfen. Natürlich können wir die Frage stellen, Indianer, gab es die überhaupt? Nein, sie wurden nur so benannt und die heißen nur Indianer, weil da irgendwann mal Christoph Kolumbus meinte, Indien entdeckt zu haben. Also das sind Debatten. Natürlich wollen Kinder spielen oder auch mal in Rollen schlüpfen. Gehört zur Empathie, also meiner Ansicht nach. Also, dass Menschen sich in andere Menschen hineinversetzen. Die Frage ist nur dann, wird es dann irgendwie wieder eine Frage der Gruppe? Denke ich wieder in wir und die anderen und über diese Grenzen? Das würde ich mir wünschen, wenn da viel mehr drüber nachgedacht würde, wie wir diese Grenzen wieder einreißen und ein universalistischeres Menschenbild wieder mehr pflegen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig.
Roland Tichy, ist das auch was Ihnen durch den Kopf geht? Ein universalistischeres Menschenbild?
Ja, klar. Und vor allen Dingen auch ein bisschen Verständnis, was eigentlich wirklich passiert. Ich muss dem Anrufer, dessen Namen ich mir leider nicht notiert habe, widersprechen. Herr Rothart. Das war natürlich kein Einzelfall in Hamburg, sondern dahinter stand ein Ratgeber, der von sehr maßgeblichen Organisationen wie auch der Arbeiterwohlfahrt unterstützt wurde. Insofern ist es schon größer, aber es ist auch nicht bedeutend. Aber man muss auch mal schauen, dieses Indianerbild stammt halt von Karl May und es ist die edle Rothaut, whatever it is. Und er ist eigentlich ein positives Bild, ist mutiger, ist tapfer, ist treu. Apanachi, die Schwester Winnetous, wurde von hinterhältigen weißen Siedlermännern gemeinst ermordet. Also das ist eher ein positives Rollenbild. Und ich finde, da sollte man einfach ein bisschen mehr gelassen sein. Und wenn einer als Pirat geht, glaube ich auch nicht, dass sich deine Bevölkerungsgruppe irgendwie diskriminiert fühlen muss. Also ein bisschen mehr Entspannung und das würde dann wieder öffnen, die Bereitschaft, sich mit Problemfällen auseinanderzusetzen. Es ist ja interessant, Frau Schicklein, dass ich eigentlich fast an allen Punkten bei Ihnen bin. Wir lösen Probleme nicht durch Benennung und wir lösen sie nicht durch Aufregung, sondern wir lösen sie durch Solidarität. Und Solidarität wird zerstört, wenn jeder seine eigene Minderheit ist. Und am Ende ist er das.
Ich würde widersprechen. Ich würde sagen, natürlich ist es so, dass wir Probleme lösen durch Benennung, wenn wir die Probleme benennen würden.
Ja, die Probleme,
ich meine also nicht die Themen, Gruppen. Die da
nicht,
sind.
Ja, da bin ich ja bei Ihnen. So. Wir müssen die Probleme benennen und nicht ständig irgendwelche neue Gruppen erfinden.
Frau Klose, müssen wir, wenn wir über Minderheiten sprechen, da etwas gelassener künftig mit umgehen? Sehen wir das ein bisschen zu kompliziert häufig?
Nee, ich sehe das tatsächlich anders. Also auch, was Herr Tichy gerade sagt, also was Sie gerade sagen, Herr Tichy, das finde ich tatsächlich sehr problematisch, dass Sie sagen, weil wir über eben auch Anliegen von Minderheiten sprechen und die eben berücksichtigen, würden wir halt quasi Spaltung betreiben, sondern im Gegenteil, ich finde
das... Nein, habe ich nicht gesagt.
Moment, Herr Tichy, Augenblick, lassen Sie Frau Klose kurz aussprechen.
So habe ich Sie, ich habe das so verstanden, wie Sie was Sie gesagt haben. Falls das nicht der Fall ist, können Sie das ja gerne gleich noch korrigieren, aber bei mir ist es so angekommen, als würden Sie sagen, dass eben dadurch, dass wir über diese Minderheiten diskutieren, dass wir Spaltung betreiben, beziehungsweise die Spaltung betreiben, indem sie ihre Anliegen vorbringen und eigentlich müsste es doch um eine gemeinsame Solidarität gehen. Ich denke halt, dass es halt sehr wichtig ist, diese Anliegen vorzutragen, denn die Gruppen machen eben deutlich, an welchen Stellen sie diskriminiert werden, beispielsweise, wo ihnen Nachteile eben auch widerfahren. Und ich denke, dass es eben dann auch ein Anliegen der Gesamtgesellschaft, dagegen vorzugehen und das zu berücksichtigen. Und um eben eine gesellschaftliche Solidarität tatsächlich herzustellen, ist das total wichtig. Und nur weil man eben über diese Diskriminierung spricht, bedeutet das nicht, dass man die Gesellschaft trennt, sondern im Gegenteil, dass wir eben als Gesellschaft auch einen Schritt vorangehen und mehr Leute inkludieren. So. Und zu der Frage mit den Indianern.
Ganz kurz, Frau Klose, vielleicht können wir auf diesen zweiten Punkt gleich nach den Nachrichten kommen. Ja. Hätte ich Sie ganz kurz, 30 Sekunden haben wir.
Ich habe vorhin gesagt, dass das ständige Betonen jeder Differenz oder Besonderheit zu einer ständigen Differenzierung führt, die dann letztlich jede Solidarität zerstört. Und natürlich kann man und soll man über die Anliegen und über die Probleme von Minderheiten diskutieren, aber ich glaube nicht in der Anrede eines Briefes an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Frau Klose, dann reden wir gleich nach den Nachrichten weiter über Indianer und Verkleidung und was man da darf und nicht darf. Wie gesagt, hier im Deutschlandfunk jetzt gleich die Nachrichten. Das Thema heute Morgen hier in Kontrovers, der Streit um das politisch Korrekte, mehr Gerechtigkeit oder neue Tabus? Wir diskutieren also weiter ab 5 nach 11, dann noch für 25 Minuten. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
Das Thema hier heute Morgen, der Streit um das politisch Korrekte, mehr Gerechtigkeit oder neue Tabus. Mit dabei ist der Publizist Roland Tichy, die Journalistin Kim Schicklang und Annika Klose von den Jusos, Vorsitzende des Landesverbandes Berlin. Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und das hat bei diesem Thema heute Morgen auch Cornelia Sorger gemacht. Sie meint, Verantwortungsträger, Eltern, Lehrerinnen und Politikerinnen, jeweils mit dem Binnensternchen, sollten die Debatte um gewaltfreie, nicht diskriminierende und gendergerechte Sprache weniger theoretisch führen. Sie ist für einen Großteil der Bevölkerung tatsächlich meilenweit von ihren Alltagssorgen entfernt. Silvia Kaufhold hat uns eine Mail geschrieben. Sie meint, die Frage nach der politisch korrekten Sprache trägt leider zunehmend rechtliche Züge mit fatalen Folgen für unsere Demokratie, weil wir nicht mehr so genau wissen, was wir wie über wen oder was sagen dürfen. Legen wir uns lieber gleich einen Maulkorb an, ziehen uns biedermeierhaft ins Private zurück. Diese Entwicklung hat nicht zuletzt mit einer Überinterpretation der Grundrechte zu tun. Interessanter Ansatz, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Und dann hat uns Klaus Schultheiß geschrieben, bei der Debatte um Gendersprache vermisse ich den Blick auf andere Sprachen und deren Auswirkungen auf die Gleichstellung von Menschen. Nehmen Sie die englische Sprache als Beispiel, die ganz überwiegend mit dem generischen Neutrum auskommt. Wenn die These der Gendering-Befürworter stimmt, dann müssten angloamerikanische Gesellschaften dann nicht auffallend gleichberechtigter sein als die deutsche. Und dann noch diese Mail von Christian Gowin. Ich selbst finde es sehr anstrengend, dem männlichen Geschlecht zugeordnet zu werden. Und sobald ich etwas Unmännliches mache, werde ich darauf hingewiesen, wie unmännlich das ist. Und was politische Korrektheit anbelangt, wird manchmal von Meinungsdiktatur geredet. Doch jeder hat die Freiheit, sich zu äußern. Im Umkehrschluss haben alle anderen das Recht, ihn zu kritisieren. Das ist ein wichtiger Teil der Demokratie. Soweit also einige der vielen Hörer-E-Mails, die uns heute Morgen erreicht haben. Und wir haben außerdem einen weiteren Anruf in der Leitung. Herr Langheim ruft uns an aus Köln. Schönen guten Morgen, Herr Langheim.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Herr Armbrüster. Ich glaube, dass ein Blick in das Grundgesetz vielleicht etwas weiterhelfen kann. Ich meine konkret Artikel 5, Meinungsfreiheit. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Und wenn man sich mal die Frage stellt, wo in unserem Alltag wir von diesem Artikel 5 eigentlich wirklich gefahrlos Gebrauch machen können, dann stößt man schnell an Grenzen. Beispiel Arbeitsplatz. Da kann ich natürlich nicht frei äußern, was ich will. Stichwort Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Das heißt, unter Umständen riskiere ich dort schon einen handfesten Konflikt, der auch mit sehr negativen Konsequenzen verbunden sein kann. Meine Frage also, wenn wir Artikel 5 Meinungsfreiheit schon nicht mal mehr im Karneval in einer Büttenrede anwenden dürfen, ja, wo denn dann? Und möchte hinzufügen, ich bin kein Freund, kein Fan von Frau Kramp-Karrenbauer.
Meinen Sie dann, das sollte im Karneval grundsätzlich erlaubt sein? Witze über alles und jeden?
Ich sehe das wie bei der Satire. Also da ist ja im Grunde genommen auch fast alles erlaubt. Natürlich sollte die Grenze dort sein, wo es anfängt, beleidigend zu werden. Aber auch da sagt ja Artikel 5 Meinungsfreiheit klar, dass die Grenze beispielsweise dort stattfindet, wo es um das Recht der persönlichen Ehre geht. Aber ich kann keine ehrverletzende Bemerkung in der Rede von Frau Kamp-Karrenbauer erkennen.
Mhm. Gut.
Geben wir und mal, dann hat ja auch, wo es um das Stichwort Minderheiten geht, ich persönlich bin der Auffassung, dass selbstverständlich wir auch das Recht haben oder jeder das Recht hat, sich über Minderheiten lustig zu machen, über Mehrheiten. Und wenn man diese Diskussion anfängt, dann muss man ja die Frage stellen, wie definiere ich denn überhaupt Minderheiten und Mehrheiten? Und wir sehen doch gerade am Beispiel dieser Reaktionen, die massenhaft erfolgt sind und bis jetzt auch die öffentliche Diskussion bestimmen, nach dieser Rede von Frau Kamp-Karrenbauer, dass natürlich diejenigen, die sich verletzt fühlen könnten oder beleidigt fühlen könnten, von ihrem Recht Gebrauch machen, mit einer Gegenrede zu reagieren. Also sie nehmen ja dann auch Artikel 5 der Meinungsfreiheit für sich in Anspruch. Mhm. Und das finde ich gut. Also unsere Demokratie lebt ja gerade von der Auseinandersetzung.
Mhm. Gut, Frau Klose, sehen Sie das genauso entspannt?
Naja, ich muss halt sagen, Herr Landhain bezieht sich ja jetzt auf Artikel 5 Meinungsfreiheit, der im Grundgesetz festgeschrieben ist und sagt halt quasi, wir können den gar nicht ausleben, weil es natürlich zu Konflikten kommt. Aber darauf bezieht sich der Artikel 5 ja gar nicht. Meinungsfreiheit im Grundgesetz bedeutet ja, dass sie vor staatlicher Repression, staatlicher Verfolgung beispielsweise geschützt sind und rechtlich das Recht haben, alles zu sagen, was eben vom Recht der Meinungsfreiheit gedeckt ist, also Beleidigung beispielsweise nicht, aber sonst schon. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht damit zu rechnen haben, dass, was sie sagen, eben auch Konflikte nach sich zieht. Denn natürlich tut es das, wenn sie beispielsweise etwas sagen, womit jemand anderes nicht übereinstimmt. Das bedeutet dann aber nicht, dass sie dafür beispielsweise strafrechtlich oder ähnliches belangt werden oder halt von staatlicher Seite, sondern dass sie dann eben in ihrem Umfeld einen Konflikt zu erwarten haben. Und deswegen finde ich, sich da auf Meinungsfreiheit dann zu berufen, schwierig, denn natürlich haben sie Meinungsfreiheit. Sie können das sagen, sie müssen dann halt eben die Konsequenzen in Form eines Konflikts dann eben auch aushalten und diese Debatte führen. Und ich finde es halt relativ schwierig dann zu sagen, ja, die Minderheiten, die müssen das schon ertragen, wenn man Witze über sie macht. Denn wenn man halt tatsächlich halt ständig mit der Diskriminierung konfrontiert ist, dann findet man das vielleicht nicht so witzig, wenn diese Diskriminierung halt weiter eben in den Mainstream-Diskurs quasi reingebracht wird. Also wenn das halt wieder gesellschaftlich akzeptabel wird, diese Stereotypen, die damit ja meistens verbunden sind, einfach immer wieder zu wiederholen und zu verfestigen, sondern diejenigen, die von Diskriminierung betroffen sind, haben ja meistens ganz schön damit zu kämpfen, gegen genau diese Stereotypen vorzugehen. Und dann das halt immer wieder zu verfestigen, ist natürlich nicht so gut. Und ein Beispiel dafür hatten wir ja gerade in der Diskussion mit den Kostümen beispielsweise vorweg gesagt, ich finde Verbote da jetzt auch nicht unbedingt, das wäre auch nicht das Mittel meiner Wahl, sondern ich bin immer eher für Aufklärung als für Verbote. Und was ja nun dahinter steht, zu sagen, man findet das nicht so gut, wenn Kinder halt beispielsweise als Indianer verkleidet oder eben als, weiß ich nicht, Scheich war, glaube ich, das zweite Beispiel jetzt, kommen, dann steht dahinter ja das Bedenken, dass halt eine Bevölkerungsgruppe sehr stereotyp dargestellt wird und quasi halt so getan, also und es sich dann meistens halt eher auf rückständige Darstellungen bezieht. Und ich möchte das halt mal beispielsweise skizzieren. Also wenn jetzt beispielsweise wir als, also die Deutschen halt in Filmen immer wieder dargestellt werden, vor allem als Nazis oder eben auch, weiß ich nicht, so ein klassisches Stereotyp, aber die Deutschen, die nur halt Bier trinken und in Lederhosen durch die Gegend laufen, dann finden wir das ja vielleicht auch nicht so fair. Also wir wissen sicherlich, wo das irgendwie herkommt und es hat auch irgendwie natürlich, also nicht nur irgendwie, sondern es hat ja eine historische Bewandtnis, wo das herkommt. Und trotzdem würden wir heute vielleicht sagen, naja, aber Deutschland sieht ja heute ganz anders aus und ich habe noch nie eine Lederhose getragen und Nazi bin ich sicherlich auch nicht. Und finde es halt nicht schön, wenn alle denken, naja, die Deutschen sind halt weiterhin Nazis, weil das halt immer so dargestellt wird. Und ähnlich ist es halt dann auch bei Darstellungen wie beispielsweise bei arabischen Menschen, die halt dann als Scheich oder so halt immer Stereotyp dargestellt werden.
Frau Klose,
aktuelle Darstellung.
Wir haben hier einen Punkt verstanden. Ich höre einen schwer atmenden Roland Tichy.
Nein, ich lache nur. Ich dachte an die verfolgte Minderheit der saudi-arabischen Scheichs in Deutschland, die sich beleidigt fühlen, wenn ein kleines Kind ein Scheichkostüm anzieht. Da merkt man doch, wie absurd das ist. Ist überhaupt falsch zu sagen, was ist im Karneval erlaubt? Dummerweise dieses Karneval eine kurze Zeitspanne, in der ziemlich viel, fast eigentlich alles erlaubt ist. Er hatte immer auch was Subversives, zuerst gegen die napoleonische, dann gegen die preußische Besatzung. Deswegen kommen diese komischen Militäruniformen daher, und wenn dann die Männer da ihre Popos aneinander reiben, hat es weniger was Sexuelles, sondern was, um die Macht zu veräppeln. Also das hat was Sympathisches, und es gibt auch Gegenentwürfe, die Stunksitzung, den Geisterzug. Also das ist dann, sagen wir mal, die andere Seite. Also im Karneval ist wirklich alles erlaubt. Deswegen heißt nicht, dass alles lustig ist. Ich finde von den Witzen im Karneval, ich bin kein Witzekritiker, mindestens die Hälfte daneben, ein Drittel beleidigend und ein paar gut. So wird es immer sein. Das ist halt so, wenn man da irgendwie anstellt. Und wissen Sie, mit diesen Kostümen, wissen Sie, ich komme aus einer Gegend, Berchtesgaden, da wurde das Dirndl und die Lederhose erfunden. Ich habe nie eins getragen, aber ich fühle mich nicht beleidigt, wenn in Minnesota oder in Berlin oder in Shanghai oder in Köln auf einem Oktoberfest die Leute mit Gamsbärten herumlaufen. Es stört mich nicht. Mensch, seid doch mal ein bisschen entspannter und seht nicht immer in jeder Lederhose gleich den Weltuntergang.
Jetzt ist das Beispiel mit den Deutschen vielleicht auch gar nicht so besonders gelungen, weil ja Deutsche tatsächlich jetzt nicht unbedingt weltweit auch als Minderheit dastehen. Aber können Sie sich vorstellen, dass es vielleicht für die eine oder andere Minderheit tatsächlich irgendwann nervig ist, wenn sie ständig mit einem ganz bestimmten Stereotyp dargestellt wird, wo viele Menschen sagen würden, das stimmt leider überhaupt nicht, das entstammt einer völlig veralteten Literatur und aus irgendeinem Grund lebt es fort bis heute, bis ins Jahr 2019.
Also ich lade Sie gern nach Oberbayern ein, da werden Sie feststellen, da trägt auch kaum jemand noch Lederhosen und Dirndlkleider und Gamsbärte. Also ich meine, das ist halt die Klischees. Ich verstehe allerdings, wenn sich manche Gruppen, da muss man sie aber auch klar benennen, negativ belastet sehen, aber wenn ich auf den Christopher Street Day gehe, dann sehe ich, dass sich Minderheiten anders zur Wehr setzen, indem sie ihre Andersheit oder ihre Besonderheit auch in Kostümen und übertriebenen Situationen darstellen. Das ist ja dann auch schon wieder irgendwie witzig und andere fühlen sich, also wenn wir immer anfangen und sofort mimimi und beleidigt sein und mein Gott, der hat ein Indianerkostüm, ach Gott, man kann immer jedes menschliche Wesen so aufladen. Trotzdem bin ich dabei und da möchte ich gar keinen Zweifel dran lassen. Wenn es Probleme der Differenzierung, der Diskriminierung der Minderheiten gibt, muss man das ansprechen. Aber ehrlich, lass die Tassen im Schrank.
Der Unterschied ist aber, dass beim Christopher Street Day das eine selbstgewählte Darstellung ist. Ja. Dass die Gruppe selber bestimmt, wie sie dargestellt werden möchte.
Darf ich jetzt als Transvestit geben oder ist das wieder gemein dann?
Dürfen Sie was?
Darf ich jetzt ich zum Beispiel als Transvestit geben, weil ich mir ein Kostüm nachbaue, das vom Christopher Street Day vorgespielt wird? Wie fänden Sie mich da?
Frau Klose, wollen Sie antworten? Oder Frau Schicklang?
Ja, ich kann da schon antworten, aber sagen wir mal so, was mir auffällt, was ich ganz spannend finde jetzt, ich habe da ein bisschen zugehört mit der Kleidung. Jetzt ist es so, dass Frau Klose, Sie sind gegen Stereotypen, ich auch. Also Stereotype in der Gesellschaft sind ein riesiges Problem, dass bestimmte Gruppen mit bestimmten Eigenschaften versehen werden. Aber jetzt hat Herr Tichy und Frau Klose genau das Gegenteil argumentiert wie vorhin. Also als wir über Sprache gesprochen haben, da war es dann so, da war das dann wichtig, Begriffe für verschiedene Gruppen zu finden. Das war dann eher die Position von Frau Klose und Herr Tichy hat sich dagegen gewehrt. Und jetzt bei der bei Kostümen ist es genau umgekehrt. Da sagt
im
jetzt
Karneval.
Aber da sagt jetzt Frau Klose, wir müssen das überwinden und diese Stereotype und diese Zuordnungen sind ein Problem. Ich glaube, dass das sehr vergleichbar ist und wir immer fragen müssen, das ist ein Punkt, den ich noch nicht gehört habe in der Diskussion, wann wird eine Selbstbezeichnung zu einer Bezeichnung. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, der entscheidende ist, an dem wir genau aufpassen müssen, wenn Menschen sich selber als etwas bezeichnen oder selber sich irgendwie darstellen und zu einer Gruppe werden und sagen, wir haben bestimmte politische oder auch gesellschaftspolitische Ansprüche und wir emanzipieren uns gegen eine Ungleichbehandlung, dann ist das noch wichtig und dann ist es noch legitim. Und wenn wir dann an den Punkt kommen, in dem Regeln festgesetzt werden und Menschen zwangsweise in Gruppen eingeteilt werden, dann schwappt es so über von einer Selbstbezeichnung in eine Bezeichnung. Also das heißt, die Selbstbezeichnung macht dann eine Transformation durch zu einer Bezeichnung und diese Bezeichnung wird dann zum eigentlichen Problem. Das hat ja eine Hörerin vorhin ganz gut gesagt. Sie hat gemeint, wenn es rechtliche Züge annimmt, Also dieses Moment, wann wird sozusagen die Gruppe von einer sich selbst bestimmenden, einem selbstbestimmenden Etwas zu einer Regel, die anderen Leuten quasi zwangsverordnet wird? Und das ist meiner Ansicht nach das Wichtige. Also da genau hinzugucken und zu fragen, Moment, kehrt sich das nicht um? Wird dann genau derselbe Fehler wieder gemacht? Wird, wenn ich jetzt wieder auf Geschlecht zurückkomme, wenn wir zwei Schubladen haben, Mann und Frau, wir haben jetzt drei, ja, also das wird dann auch noch rechtlich festgelegt.
Frau Schicklang,
im Moment auch, ne?
Ja, wir sind wieder beim Thema Sprache und da möchte ich den nächsten Anrufer in die Sendung holen, Herrn Penning. Er ruft uns an aus Koblenz. Schönen guten Morgen, Herr Penning. Sie haben, glaube ich, jetzt einige Minuten in der Leitung warten müssen. Sorry dafür.
Ich höre interessiert zu. Alles gut.
Prima.
Ich möchte nur ein paar kleine Punkte einstreuen. Wenn Sie meine Frau fragen, was sie für einen Job hat, sagt sie immer, sie ist Bäcker. Sie hat noch nicht einmal gesagt, seit ich mit ihr verheiratet, sie ist Bäckerin. Kommt einfach nicht. Der zweite Punkt, es heißt übrigens der Mensch. Das heißt nicht die Menschen. Da weise ich mal darauf hin. Wir hatten mal jemanden, der sagte, ich erzähle meinen Kindern, das heißt der Mond, die Mönden. Jetzt kommt das noch, muss ich jetzt demnächst sagen, die Menschen? Oder werde ich dann irgendwie, nee, ich bin ja die Menschen, ich bin nicht der Mensch. Und das Dritte, was ich anmerken muss, ich bemerke eine Potenzierung. Und zwar, je mehr Leute es gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, und dafür Geld kriegen, sich damit zu beschäftigen, desto mehr wird das Ganze aufgebauscht. Früher hat sich kein Mensch darüber aufgeregt. Und wenn ich in andere Länder gehe, gehe ich auf eine Toilette, die ist für Männer und für Frauen. Und da steht niemand mit einem Pappschild und sagt, wo ist jetzt die Toilette für die schwarzen Behinderten? Gibt es nicht. Das ist alles eine Sache, die bekommen ihr Geld dafür, sich aufzuregen und Gruppen zu finden, die sie vertreten wollen, obwohl sie vielleicht gar nicht vertreten werden wollen. Wer fragt denn mal, möchtest du jetzt Bäckerin genannt werden? Fragt meine Frau kein Mensch. Sie ist einfach Bäcker. Funktioniert wunderbar. Und das sind so diese Punkte. Es gibt immer mehr, die sich betroffen fühlen wollen und Leute vertreten möchten, die von denen sie denken, dass sie betroffen sind. Ich kenne genug Behinderte, die wollen gar nicht vertreten werden. Die sind einfach Menschen. Und fertig. Und damit sind die glücklich.
Und was machen sie denn dann beispielsweise mit den Frauen, die eben auch das Bäckerhandwerk gelernt haben, aber die gerne explizit Bäckerin genannt werden möchten und die sich dagegen wehren, wenn immer nur vom Bäcker die Rede ist?
Ja, es geht doch darum, es soll ja so von mir aus so sein, aber ich kann doch nicht jede Berufsgruppe, ich bin Marketingmann, ich kann doch nicht jede Berufsgruppe in drei Gruppen aufteilen, mit Sternchen, mit Nummer dazwischen, mit IN hinter oder was weiß ich. Wer bestimmt dann auch, was ist dann die richtige Schreibweise? Soll ich dann Bäckerin sagen? Oder meine Frau ist Bäcker Sternchen im oder sowas. Meine Frau wird sich kaputt lachen, wenn ich das mache. Es mag sicherlich auch welche geben. Aber was ist, wenn ich jetzt Putzmann wäre? Ich würde überhaupt nicht stören, ob einer sagt, ich bin Putzfrau. Dann bin ich es halt, ist so.
Auch als Mann.
Ich bin Manager oder Managerin. Ja, und wo ist denn das Problem? Ich bin doch ich. Ich bin nicht irgendjemand, ich bin ich. Außerdem bin ich groß, blond und blauäugig und werde in Amerika geliebt.
Herr Penning,
ist mir sowas von egal.
Herr Penning, dann habe ich nur noch eine Frage, bevor ich das hier weitergebe an die Runde. Sie haben gesagt, Sie sind Marketing-Manager. Wie machen Sie das beispielsweise bei E-Mails oder bei Briefen, die Sie an Ihre Kundschaft schreiben? Sagen Sie, sehr geehrte Damen und Herren oder liebe
die Dame immer. Dann kommt die Dame immer zuerst. Sie schreibt immer sehr geehrte Damen und Herren, nie sehr geehrte Herren und Damen. Nicht, dass sich die Herren jetzt vernachlässigt fühlen. Und wenn ich eine weibliche Ansprechperson habe, dann wird sie weiblich angesprochen und fertig. Und dann ist das ganz normal.
Wie würden Sie schreiben, liebe Kollegen oder liebe Kolleginnen? Oder würden Sie da ein Sternchen benutzen?
Nee, zum Teufel überhaupt nicht. Am liebsten schreibe ich Moin, damit fühlen sich alle gut angesprochen. Und dann halt Kollegen und Kolleginnen. Wenn dem so ist.
Gut.
Aber ich würde da nie irgendwie irgendjemand besser stellen, indem ich jemand anders versuche, schlechter zu stellen oder umgekehrt.
Herr Penning, vielen Dank.
Irgendeiner ist immer angepisst.
Ich gebe das, weiter an Frau Klose. Frau Klose, was sagen Sie dazu?
Naja, ich würde sagen, dass Sie da ja gerade die richtige Frage gestellt haben. Was ist denn mit den Personen, die sich halt nicht angesprochen fühlen? Und ich finde es halt schon wichtig, dieses Anliegen zu berücksichtigen. Und ja, wie gesagt, es wird ja niemand gezwungen, die gendergerechte Schreibweise zu benutzen. Und
doch,
ein knackiges Moin finde ich zum Beispiel halt ja auch eine sehr gute Variante, die ja alle Menschen tatsächlich anspricht. Und über die möglichst beste Schreibweise beispielsweise von gendergerechter Sprache macht sich ja gerade die deutsche, ich glaube, Rechtschreibkommission heißt die, oder der Deutsche Rechtschreibsrat ist es, glaube ich, Gedanken und unterbreitet da jetzt Verfahrensvorschläge, die dann eben auch in den Duden übernommen werden sollen. Damit gäbe es ja dann eben auch eine Richtlinie, wie man es gut machen kann. Und damit stellt sich die Frage nicht mehr ganz so akut, wenn man da jetzt wirklich nicht weiter weiß, wie man es zu schreiben hat, dann kann man nachschlagen. Und das
es gibt
ja
allerdings
Fortschritt.
Auch eine Initiative oder sogar mehr, die Petitionen gegen diesen Gendersprech-Unsinn, wie sie das nennen, selbst nennen, verfassen. Also diese Gendersprache ist umstritten, bleibt umstritten und ist unsinnig. Ich sage nochmal, in Frankfurt werden gerade die Schilder abmontiert, auf denen steht Radfahrer absteigen, werden umgeschildert in Radfahrende absteigen, kostet wahrscheinlich pro Schild ein Tausender. Da kann ich wirklich sagen, dieses Geld kann man wirklich vernünftiger einsetzen.
Ich finde das übrigens in Ordnung. Also
was finden Sie in Ordnung, Frau Schicklein?
Ja, ich finde das in Ordnung. Also je mehr wir die Geschlechter, die in der Gesellschaft vorkommen und eigentlich da gar keinen Sinn machen, verringert, desto besser ist es doch. Also ich finde das nicht schlecht. Also wenn ich jetzt, der Anruf hat ja die Bäckerin oder die Frau Bäcker, je nachdem, wie wir das dann nennen wollen, angesprochen. Wenn wir uns alle mal daran erinnern, wann wir das letzte Mal ein Brötchen holen gegangen sind, ich glaube nicht, dass wir da in Form eines Geschlechtes hingegangen sind, sondern wir haben da ein Brötchen gekauft. Und es gibt ganz viele Situationen in der Gesellschaft, in der die Aufteilung in Geschlechter nicht sein müsste, aber sie in der Realität auch nicht vorkommt.
Ja, aber Frau Schicklein, was sagen Sie dann der Bäckerin, die eben nicht Bäcker genannt werden möchte, sondern die sagt, ich bin eine Frau, also kann ich bitte auch die weibliche Form für mich benutzen?
Ich finde es gut, also ich finde es in Ordnung. Also es ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich möchte auch nicht irgendwie, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Also natürlich, auch wenn ich Kritik an dieser Verordnung habe, bin ich durchaus der Ansicht, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn Sprache dynamisch ist, wenn Menschen damit etwas ausdrücken möchten und sagen möchten, ihnen ist es wichtig, dann weist es unter Umständen auf ein Anliegen hin. Und dieses Anliegen dann ernst zu nehmen und sich damit dann zu beschäftigen, ist vollkommen in Ordnung. Deswegen ist es auch okay, wenn manchmal Sprache anders verwendet wird, dass ich dort, wo männliche Bezeichnungen vorkommen, auch weibliche nenne oder auch gerne mal Zeichen verwende, die irgendwie komisch sind und stören. Das ist alles in Ordnung. Nur meine Frage ist dann, ab welchem Moment wird das zur Regel? Und das ist, glaube ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das eigentliche Problem.
Gut, an dieser Stelle, Kim Schicklang, ich gucke hier ein bisschen auf die Uhr. Die Sendung läuft noch 3 Minuten. Und Frau Tiergarten aus Bad Kreuznach möchte gerne auch noch was sagen. Sie ist in der Leitung und wartet auch schon seit einigen Minuten. Frau Tiergarten, schönen guten Morgen.
Ja, hallo.
Guten Morgen. Was ist Ihr Punkt? Was können Sie beitragen? Ja, bitte.
Also mir geht es darum, ich möchte dem Herrn Tichy doch auch noch mal widersprechen. Also ich meine, in der Bürgerin ist der Bürger ja auch schon drin. Und er hat ja vorhin sehr empfindlich reagiert, wenn man jetzt eben nur von Bürgerinnen sprechen würde, wo ja der Bürger als eben auch schon im Wort drin steckt, ja, da würde er sich angeblich nicht angesprochen fühlen. Aber ich finde, es geht ja auch darum, dass es geht um dieses Bewusstmachen. Ja, die Frauen kämpfen doch schon seit mehr als 100 Jahren für Gleichberechtigung. Ja, wir haben seit 100 Jahren das Wahlrecht, aber wir nennen das Problem schon sehr lange und wir merken immer wieder, dass sich nichts tut. Und deswegen müssen die Männer vielleicht auch mal spüren, wie es ist, wenn sie eben als Bürgerin angesprochen werden und wie das dann immer ist.
Ja, also sehr gut.
Es geht ja
wir
auch
haben
um
Bundeskanzlerin.
Machen,
Augenblick.
Dass die Herren Privilegien haben, die sie gar nicht mehr merken.
Mhm. Herr Tichy, bitte zuerst mal Sie.
Also
bitte um kurze Antwort, Herr Tichy.
Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben diverse Parteivorsitzende. Also die Aussage, dass die Frauenemanzipation in Deutschland nicht vom Fleck gekommen wäre, kann ich ums Verrecken empirisch nicht folgen. Und übrigens, Sprache ist dynamisch, aber Sprache sollte auch nicht aufgeladen werden. Und wenn eine Bäckerin genannt werden will, werde ich sie gerne Bäckerin nennen, aber mir überlegen, ob ich meine Semmeln noch bei ihr kaufe, weil sie vielleicht zu wenig Initiative in ihr Backhandwerk liegt.
Frau Schicklang.
Ja.
Ich glaube, Sie wollten auch was sagen. Oder habe ich Sie da verwechselt mit Frau Klose?
Nee, also ich finde es ja gut. Also ich habe ja gesagt, also wenn wir sowas mal machen und damit provozieren wollen, können wir natürlich Inhalte umsetzen. Also Bäckerin zu sagen oder auch zu provozieren mit Sprache ist, finde ich, völlig in Ordnung, um politische Dinge umzusetzen. Das ist das, was mir dazu eingefallen ist. Deswegen, ich fand es jetzt gerade gut, was die Anruferin gesagt hat.
Frau Klose.
Ja, ich fand das auch absolut richtig, was die Anruferin gesagt hat. Und ich finde, die Auseinandersetzung zeigt doch einfach, dass in der Gesellschaft was in Bewegung ist und dass da eben um Rechte gekämpft wird und dass sich das dann eben auch in der Sprache widerspiegelt und niederschlägt. Sprache ist was Dynamisches und als das sollten wir sie auch begreifen.
Annika Klose von den Jusos, dann hatten Sie in dieser Sendung das letzte Wort. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Roland Tichy, der Publizist, Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung, Kim Schicklang, die Journalistin und wie gesagt Annika Klose von den Jusos. Schönen Dank, dass Sie heute Morgen dabei waren. Vielen Dank auch allen Anruferinnen und Anrufern, allen, die uns E-Mails geschrieben haben. War eine lebendige Debatte. Ich hoffe, Sie sind gut in diese Woche gestartet, in diesen Montagmorgen. Am Mikrofon war Tobias Armbruster.